Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian.
Und mein Name ist Felix.
Und bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, die Gewinner unserer kleinen Verlosung wurden gezogen und heute informiert. Glückwunsch an die drei Gewinner und nochmal ein großes Dankeschön an den Dragonbox Shop, ohne den das Ganze nicht möglich gewesen wäre.
In der heutigen Episode behandeln wir das Thema Super Bomberman. Also das Spiel Super Bomberman. Dabei handelt es sich um ein 1-4-Spieler-Action- und Labyrinth-Spiel. Entwickelt wurde das Ganze von der Firma Hudson Soft. Der Publisher war für die japanische als auch nordamerikanische Version auch Hudson Soft und für die europäische Version war es Sony Electronic Publishing. Schauen wir uns zuerst einmal die Geschichte von Super Bomberman an.
Ja, Hudson Soft war ja der Entwickler und Hudson Soft wurde von den beiden Brüdern Yuji und Hiroshi Okudo am 18. Mai 1973 gegründet. Benannt wurde die Firma dabei nach den sogenannten Hudson-Lokomotiven. Also man merkt schon, die Brüder hatten da einen kleinen Faible für Züge. Ursprünglich haben sie Software für Personalcomputer gemacht, aber sind relativ früh in das ganze Videogame-Design bzw. in die ganze Videogame-Design-Schiene hineingewechselt. Bekannt ist Hudson Software unter anderem durch eine ganze Reihe von Spielen, Adventure Island, Bomberman, Bonk, Lode Runner und auch einige Teile der Mario Party Serie, unter anderem auch der erste. Und sie hatten während der Lebenszeit der Firma unterschiedliche Tochterfirmen. Einmal die japanische Hauptfirma und dann verschiedene Publishing-Divisionen. Und auch in den USA hatten sie einen Ableger, das war Hudson Soft USA. Die existierte von 1988 bis 1995. In Europa klappte das nicht ganz so gut. Da hatten sie einen Ableger von 83 bis 84 und hatten es dann nochmal 1995 versucht. Da kam aber auch nur ein einzelnes Spiel heraus. Zur Entwicklungsgeschichte des Spiels selber ist leider nicht so viel überliefert. Entwickelt wurde das Spiel insgesamt von 14 Entwicklern. Geplant haben das Kyon Kyon, Makoto Sakai, Takayuki Hirai und Takayuki Hirai war auch der Graphic Director und der Lead Programmer von Super Bomberman war Makoto Sakai. Dann gab es noch einige Assistance Programmers und etwas Unterstützung hier und da. Der Direktor des Ganzen war Mikio Ueyama und die Produzenten waren Eiji Aoyama und Masaki Kobayashi. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Japan am 28. April 1993, in Nordamerika im September 1993 und in Europa am 20. November 1993. Werfen wir mal einen Blick auf das Setting von Super Bomberman.
Die Geschichte des Story-Modus spielt nördlich der Heimatstadt von Bomberman in Peace Town, denn nördlich liegt die moderne Metropole Diamond City. Ja, der Antagonist ist der böse Karat Diamond und sein Gefolgsmann, der Wissenschaftler Dr. Moog. Die beiden veranstalten ein Roboterturnier und das sind Roboter, die wurden speziell für den Kampf und den Angriff entwickelt. Ziel von den beiden Antagonisten ist es, die fortschrittlichen Kampffertigkeiten vom Bomberman zu stehlen, um damit ihre Roboter zu verbessern. Ein falscher Bomberman, welcher durch Diamond entwickelt worden ist, sollte den Black Bomberman, also den echten in dem Sinne, entführen. Das hat allerdings nicht so geklappt wie geplant. Es kam zum Kampf und der originale Black Bomberman wurde besiegt, konnte allerdings noch fliehen. Leider wurde ihm dann anschließend auch noch sein Schloss gestohlen und nach der Niederlage kann er jedoch fliehen und sucht dann anschließend White Bomberman auf. Und kurz darauf stürmen allerdings schon Horden von Roboter die Stadt. Beide, also White und Black Bomberman, müssen ihre Kräfte vereinen, um dieser Armee von Robotern Herr zu werden. Kommen wir zum Gameplay des Spiels. Wenn man das Spiel startet, kommt zuerst ein Hintergrund, der eine Stadt mit Wolkenkratzern anzeigt. Und vor diesen Wolkenkratzern fliegt ein Zeppelin und ein Heißluftballon durch die Gegend. Also es wirkt relativ friedlich. Dann kommt von der linken Seite als auch von der rechten Seite gleichzeitig das Menü und verbindet sich in der Mitte. Also man ist überrascht, es wirkt sehr rasant. Man hat dann die Auswahl im Menü zwischen einem normalen Spiel, dem Battle-Modus und Man hat weiterhin die Möglichkeit, ein Passwort einzugeben, um ein bestimmtes Level aufzurufen. Wenn man in diesem Bildschirm kurz wartet, dann gibt es so kleine Zwischensequenzen aus dem Spiel, wo sich dann Bomberman gegenseitig versuchen zu erwischen. Wenn man dann das Spiel startet, sieht man den Bildschirm aus einer Draufsicht. Das sind 13x11, also 143 Quadrate. Und die Bewegung auf diesem Feld ist nur ein senkrechter bzw. waagerechter, also hoch, runter, links, rechts Variante möglich. Wie der Name Super Bomberman schon andeutet, sind Bomben ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Spiels. Diese werden in diesem Quadrat, also in dieser Karte, abgelegt und explodieren dann nach kurzer Zeit. In der Zeit, in der man die Bombe ablegt, sollte man dann sich entfernen, denn die eigenen Bomben können auch den eigenen Charakter Schaden zufügen. Bei der Bombe verhält es sich ähnlich wie mit den Bewegungen. Die Bombenexplosion geht nur hoch runter bzw. links rechts, also man kann sich das wie ein Pluszeichen vorstellen. Das Grundprinzip vom Spiel ist es, dass diese Bomben dazu dienen, blockierte Spielefelder, also wenn da irgendwas liegt wie eine zerstörbare Wand, diese freizuräumen. Und dadurch kommt man dann zu den Gegnern hin und zerstört diese anschließend auch mit den Explosionen seiner eigenen Bomben. Wenn man Wände, Objekte bzw. auch die Gegner zerstört, bekommt man an Items bzw. Upgrades. Dazu dann später mehr. Die werden noch etwas näher beleuchtet. Interessant, finde ich, sind die Wechselwirkungen zwischen den Bomben, denn die Flammen der eigenen Bombe, also wenn diese explodiert, können andere Bomben zum Explodieren bringen. Das heißt, der Timer in dem Sinne wird durch eine Flamme einer anderen Bombe direkt auf Null gesetzt und das kann die anderen Spieler mitunter in starke Bedrängnis bringen. Gemein ist, dass es relativ schwierig ist, sich zu bewegen, da die Diagonale fehlt. Und es ist auch nicht wirklich möglich, über die Bomben hinweg zu hüpfen. Im späteren Verlauf kann man allerdings die Bomben zum Teil wegkicken bzw. wegwerfen. Das sind so die allgemeinen Fakten, die für beide Modi gelten. Und im normalen Spielmodi sieht man dann, also im Story-Modus in dem Sinne, sieht man eine Karte von oben. Dort sind 6 größere Orte eingezeichnet, die sich thematisch voneinander unterscheiden. Jeder dieser 6 Welten hat immer 8 Level und am Anfang der ersten Welt beginnt man mit einer Bombe. Mit der Zeit und den eingesammelten Boni bzw. Items ändert sich das dann. Die Fähigkeiten, die man erwirbt, kann man dann ins nächste Level mitnehmen. Wenn man dann das 8. Level eines Ortes erreicht hat, ist das der Bosskampf. In der Welt Nummer 5 gibt es eine kleine Änderung im Spielprinzip. Dort kämpft man gegen Wellen von Robotern. Das heißt, es spawnen zum Beispiel 5 Roboter. Diese muss man erst besiegen. Sobald man diese besiegt hat, kommt eine zweite Welle mit 10 Robotern. Und erst wenn man jede Welle besiegt hat, kann man diese Welt abschließen. Dabei gibt es keine zerstörbaren Wände bzw. Ausgangstüren. In den vorangehenden Leveln muss man immer die Gegner besiegen, um dann unter den zerstörbaren Objekten eine Tür zu finden, die einen weiterbringt. Im normalen Modus ist es möglich, mit ein bzw. 2 Spielern zu spielen. Dabei muss man allerdings aufpassen, dass man sich nicht nur mit den eigenen Bomben selbst verletzen kann, sondern auch seinen Mitspieler. Schön dabei ist es, dass der Mitspieler nicht von Beginn an mitspielen muss, sondern er kann auch im späteren Spielverlauf hinzukommen. Und der Spielefortschritt wird durch ein Passwortsystem, also in dem Sinne 4-stellige Zahlen, gespeichert. Vom Bildschirm ist das Ganze recht einfach aufgebaut. Den größten Teil nimmt das Spielfeld ein und auf der oberen linken Seite sieht man dann in einer Leiste die Anzahl der Bomben, die man jeweils gleichzeitig ablegen kann, die verbleibende Zeit und die Punkte. Auf der rechten Seite würde das Gleiche dann für den Spieler 2 eingeblendet, sobald dieser das Spiel betritt. Neben dem normalen Modus gibt es wie gesagt den Kampfmodus. Dort können 1-4 Spieler insgesamt spielen. Dabei ist es möglich, die Spieler durch eine KI zu ersetzen. Bei mehr als 2 Spielern braucht man einen Multitap. Da kommen wir später noch einmal dazu, was genau das ist. Und das Standard SNES hatte ja nur 2 Controller-Anschlüsse. Ein interessanter Fakt ist, dass man bei der Spieleranzahl ja entscheiden kann, ob man Mensch oder KI ist. Und wenn man möchte, kann man 4 KIs gegeneinander kämpfen lassen. Das heißt, man kann das irgendwie im Hintergrund anmachen und zusehen, wie sich 4 KIs gegenseitig mit Bomben versuchen, in die Luft zu jagen. In diesem Spielmodus, also im Kampfmodus in dem Sinne, gibt es 12 thematische Bühnen bzw. Level. Ziel ist ähnlich dem normalen Modus, das Ganze zu überleben und als letzter verbliebener Bomberman im Spiel zu bleiben. Jeder letzte verbleibende Bomberman, der das dann geschafft hat, erhält eine goldene Trophäe und 5 können maximal gesammelt werden, das ist Einstellungssache, minimal dann eine nur, wenn man kurze Spiele bevorzugt. Man hat dabei ein Zeitlimit von 2 Minuten und wenn dieses auf 0 sinkt und noch mehr als ein Spieler übrig ist, dann ist das ein Unentschieden für das Spiel und es gibt keine Trophäen für die noch lebenden Spieler. Generell ist das Spiel recht schnell, da jede Bombenexplosion, wenn man dort als Spieler hineinläuft, einen direkt tötet. Und selbst diese 2 Minuten, die man hat, sind noch einmal unterteilt, denn nach 90 Sekunden erscheint ein "Beeilt euch" auf dem Schirm und unzerstörbare Mauern werden am Rande des Spielfelds ja gewissermaßen aufgestellt. Von denen kann man dann allerdings als Spieler auch erschlagen werden. Ziel des Ganzen ist es dann, die Spielerbewegung einzuschränken und das Spiel von der Schwierigkeit noch ein wenig zu erhöhen. Alles im allen ist es wirklich dann ein recht schneller und hektischer Modus. Was noch erwähnenswert ist, ist, dass im normalen Spiel die Spieler die Effekte aller Gegenstände verlieren, sobald sie ein Leben durch eine Bombenexplosion verlieren. Dass man diese Effekte allerdings auch in das nächste Level mit hineinnehmen kann, wenn man kein Leben verliert, ist möglich. Im Kampfspiel allerdings halten diese Effekte wirklich nur einen Kampf lang. Das heißt, man muss jedes Mal von vorne anfangen, unabhängig, ob man ein Leben verloren hat oder nicht. Dabei gibt es allerdings auch eine Ausnahme. Das sind zum einen die Items, die Punkte geben und zum anderen gibt es Items, die zusätzliche Zeit geben. Und diese beiden sind von dieser Regel ausgenommen. Wenn man sich die Items näher betrachtet, gibt es dort eine recht große Anzahl. Das sind zum einen die Extra-Bomben. Diese kann man einsammeln und je mehr man davon einsammelt, desto mehr Bomben kann man gleichzeitig im Spiel ablegen. Es gibt dabei auch spezielle Stiefel, die kann man, wenn man sie eingesammelt hat, zusammen mit den speziellen Handschuhen dazu benutzen, die Bombe entweder wegzutreten oder, wie es die Handschuhe erlauben, diese aufzunehmen und durch die Luft zu befördern. Also in dem Sinne eine Bombe wegwerfen. Ein weiteres Item sorgt dafür, dass die Radien der jeweiligen Bomben sich erweitern, also immer nur auf den jeweiligen Spieler bezogen, der es einsammelt. Diese ist allerdings auf maximal 10 begrenzt. Daneben gibt es dann noch Items, die den Spieler beschleunigen, also ihn schneller laufen lassen. Es gibt eine unzerstörbare Rüstung, die einen für kurze Zeit unverwundbar macht. Die bereits erwähnten Gegenstände, die einem einfach nur Punkte für die Highscore geben und die Zeit für die Runde verlängern. Daneben kann man sich noch ein zusätzliches Leben einsammeln. Und dann gibt es noch mysteriöse Items. Das sind so Fragezeichen in dem Sinne. Und was es dann genau ist, erkennt man erst, wenn man es einsammelt. Das ist also dem Zufall überlassen. Schlussendlich wäre dann noch der Schädel zu erwähnen. Das ist ein Item, welches für die negativen Effekte zuständig ist. Unter anderem kann es die Geschwindigkeit des Spielers reduzieren. Es kann allerdings auch dafür sorgen, dass der Spieler die Kontrolle über das Ablegen seiner Bomben verliert, also dass Bomben vom Spieler zufällig abgelegt werden, ohne dass er dies möchte. Sobald man dann alle Level geschafft hat, sieht man am Ende wieder diese Übersichtskarte mit den jeweils verschiedenen Stages. Allerdings stehen jetzt 5 Bomberman rundherum um den Wolkenkratzer in der Mitte und dann sieht man, wie die beiden Bösewichte diesen Wolkenkratzer verlassen und das gesamte Gebäude stürzt dann in sich zusammen. Der weiße und der schwarze Bomberman nehmen sich jeweils einen Bösewicht, laufen auf ihn zu und treten ihn wirklich ziemlich stark, dass sie in die Luft fliegen. Und dann kommen die Bösewichte wieder runter, knallen auf den Boden und entschuldigen sich in einer bückenden bzw. knienden Haltung immer, während die anderen Bomberman fröhlich hüpfen und durch die Gegend grinsen. Es folgt dann eine Schwarzblende und man sieht in Sepia gehaltene Bilder vom Spiel und währenddessen scrollen dann die Credits durch den Bildschirm. Doch wie lässt sich denn Bomberman im Spiel steuern?
Die Steuerung bei Bomberman geschieht erstmal natürlich über das Digitalkreuz. Da kann ich halt nach oben, unten, links und rechts. Ja, diagonal kann man sich da nicht bewegen. Ansonsten mit den X, Y, B und A-Buttons hat man unterschiedliche Funktionalitäten. Mit dem A-Button werden halt Bomben gelegt. Mit dem B-Button kann der Detonator gesteuert werden. Mit dem Y-Button kann dieser Handschuh, um Bomben zu punchen, ja, benutzt werden. Und mit X kann man die Schuhe benutzen, um Bomben zu stoppen. Diese gleiche Funktionalität, die für den X-Button gegeben ist, gibt es dann auch nochmal für den R-Button. Mit der Select- oder mit der Start-Taste kann man das Spiel pausieren bzw. die Pause wieder aufheben. Werfen wir einen kleinen Blick auf Grafik und Sound bei Super Bomberman. Ja, viele haben die Grafik von Super Bomberman sicherlich schon mal gesehen, halt diese Perspektive von oben. Es laufen die Bomberman umher und die ganze Welt, das ganze Level ist halt sehr, sehr teilbasiert, also auf einzelnen Kacheln basierend. Und auf diesen Kacheln bewege ich mich halt und werfe meine Bomben und gehe dann halt schnell wieder raus. Bei den Figuren ist es so, dass sie sogar noch ein bisschen mehr 3D-ig aussehen. Die kommen vielleicht sogar direkt aus dem 3D-Programm rausgerendert, wobei zu der Zeit ist das eher ein bisschen unwahrscheinlich, 1993. Aber wie gesagt, die Figuren an sich, die Bomberman, sehen halt wirklich schon sehr, sehr plastisch 3D aus. Die Musik von Super Bomberman ist von Jun Shikuma und der hat auch später für andere Super Bomberman-Teile ebenfalls die Musik gemacht. Es gibt für die Level entsprechende Musiken, für den Titelscreen, für bestimmte Kampfgeschichten, wie zum Beispiel, man hat den Kampf gewonnen, der Kampf ist unentschieden oder wenn ein Boss kommt, gibt es Musiken und natürlich auch für das Ende gibt es eine entsprechende Musik. Alles in allem sind die Musikstücke recht kurz, also von 30 Sekunden bis knapp 2 Minuten 40 ist so das, was wir da im Groben haben. Werfen wir einen kleinen Blick auf die Strategie von Super Bomberman. Wie komme ich da sinnvoll durchs Spiel?
Ja, durch das doch recht einfache Spielprinzip ist die Strategie auch nicht allzu großartig umfangreich. Es sind dann so eher allgemeine, generische Dinge. Man kann zum Beispiel lernen, dass man die Bomben einzuschätzen weiß. Man sollte sich nicht in den Explosionsstrahl einer Bombe begeben, was sich ja von selbst eigentlich versteht. Das ist allerdings auch dann der Fall, wenn man sich sicher ist, wie weit der Strahl reicht. Denn manchmal übersieht man, dass der Spieler ein Item genommen hat, um seine Reichweite zu erhöhen und verliert dadurch leider ein Leben, was sehr vermeidbar gewesen wäre. Von der Zeit der Bomben sind es ungefähr, sobald man diese ablegt, 3 Sekunden, bis diese explodieren. Da muss man ein Gefühl für das Timing entwickeln. Also wann platziert man eine Bombe, wann tritt man sie in die jeweilige Richtung von der Strecke bzw. der Distanz her, das ein wenig einschätzen, damit sie genau zum richtigen Zeitpunkt beim Gegner explodiert. Umgekehrt geht das natürlich auch, wenn ein Gegner eine Bombe ablegt, zu dem Spieler hintritt und der Spieler dann das rechtzeitig bemerkt und diese Bombe dann wieder zum ursprünglichen Spieler zurücktritt, kann er diesen dann auch töten. Das erfordert ein Gefühl für das Timing als auch Konzentration. Allgemein ist das Spiel ja relativ hektisch bzw. auch sehr schnell gehalten mit 2 Minuten. Da muss man den Überblick von allem behalten, das heißt, wie ist die Karte grob aufgebaut, wenn man so möchte. Also wo sind noch Gegenstände, Sackgassen, wo kann ich nicht hin ausweichen. Das sollte man immer im Blick haben und auch weiterhin, wo ist denn der Gegner, wo bewegt er sich gerade hin. Vielleicht kann man auch, wenn man mit denselben Spielern spielt, auch nach und nach einschätzen, wie diese sich in den jeweiligen Situationen verhalten. Im Grunde ist es also wirklich die Übung am Spiel, dass man die Ruhe bewahrt und dann nach und nach ein Gefühl für die Spielmechaniken entwickelt. Viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Dann schauen wir uns ein wenig die Sheets von Super Bomberman an.
Ja, zu den Sheets gehören ja einmal diese Level-Codes, die es halt gibt, um in die unterschiedlichen Levels zu kommen. Und es gibt einen speziellen Level-Code, nämlich 5656. Und dann sind die ganzen Bombermans im Spiel wirklich sehr, sehr klein. Also haben nicht ihre normale Größe, sondern sind sehr, sehr klein. Das sieht ziemlich witzig aus, lässt sich aber auch relativ schwer dann steuern, weil man dann nicht mehr so genau weiß, wo die Kollision eigentlich wirkt, man dann relativ schwer um die Ecken kommt. Daneben gibt es für den Emulator und Game Genie und Pro Action Replay entsprechende Cheat Codes, zum Beispiel für Unverwundbarkeit, für unendliche Leben, für Unverwundbarkeit in Verbindung mit bestimmten Items, die man dann standardmäßig hat, unendlich Zeit, unendliche Leben für einen der beiden Spieler. Man kann die Kollision deaktivieren, man kann die Anzahl der Bomben erhöhen, kann die maximale Geschwindigkeit erhöhen und kann mithilfe dieser Cheats auch zum Beispiel die Punkte korrigieren. Werfen wir einen kleinen Blick auf die Unterschiede. Bomberman gibt es ja in einer nordamerikanischen, einer europäischen und einer japanischen Version. Und die Unterschiede sind da zum Beispiel beim Titelschirm, dass die Copyright-Informationen in der nordamerikanischen, also der internationalen, also der europäischen und der nordamerikanischen Version geupdatet wurden. In der japanischen Version gibt es eine kurze Cutscene, die läuft halt vor den normalen Demos. Und sie wurde allerdings in den internationalen Builds deaktiviert, kann aber auch wieder über zum Beispiel ein Pro-Action-Replay-Code aktiviert werden. Und wenn man während dieser Sequenz den X-Button drückt, dann erlaubt es dem Spieler mit 9 Leben zu starten. Im normalen Spiel wurde der eine Charakter, nämlich Mogu-chan, ein Gegner der Stage 3, wurde ja ein bisschen rausgenommen und ein bisschen modifiziert, weil man sonst halt Angst hatte, dass er ein rassistisches Stereotyp abbildet. Daneben tun zwischen diesen Versionen, also der internationalen und der japanischen Version, auch die Paletten sich so ein bisschen unterscheiden und auch im Battle-Modus, also im Kampfmodus, haben die Bomberman im Siegesbildschirm ja auch unterschiedliche Farben. Das gleiche gilt auch für den Bildschirm, der auftaucht, wenn man unentschieden spielt. Da gibt es in der japanischen Version, sind dann die Bomberman zu sehen. Und in der internationalen Version sind nur die Buchstaben Draw für unentschieden zu sehen. Eine relativ witzige Sache in der europäischen Version ist, dass dort die Zeit für die Kämpfe ein bisschen geringer ist, weil das ganze Spiel nur mit 83% Geschwindigkeit läuft. Und das führt dazu, dass die Kämpfe in der europäischen Version kürzer sind. Hintergrund ist, dass der Timer in der europäischen Version halt angepasst wurde, dass er mit diesen 50 Hertz, die wir hier im PAL-System haben, zusammenarbeitet. Von Super Bomberman gab es auch einen Prototyp vom 11. Mai 1993 und der wurde im Rahmen eines Disassemblies auch sich mal angeschaut und da wurde festgestellt, dass es kleine Bugfixes gibt, die was mit dem Input des Digitalkreuzes zu tun haben und mit dem Multitap. Werfen wir einen Blick auf die technischen Daten.
Ja, wir schauen uns ja allgemein immer die technischen Daten der Cartridge an, wie zum Beispiel den internen Titel, in dem Fall Super, mit Leerzeichen Bomberman und alles groß. Es handelt sich hierbei um eine 4-Mbit-ROM, also relativ klein. Zudem ist es auch eine Slow-ROM mit 200 Nanosekunden Zugriffszeit und es handelt sich um ein normales ROM, also ohne SRAM und Pufferbatterie oder Zusatzchip. Deshalb ist auch das Passwortsystem für die jeweiligen Level notwendig. Kommen wir zu den Portierungen und Nachfolgern von Super Bomberman.
Ja, wenn man sich das mal anschaut, Super Bomberman hat erstmal eine Reihe von Vorgängern und unglaublich, unglaublich viele Nachfolger. Alleine fürs SNES haben wir da Super Bomberman 2, 3, 4, 5. Dann noch Super Bomberman 2 und 5 in der Caravan Edition. Die Caravan Edition wurde beim Hudson All Japan Caravan Festival benutzt. Das ist eine Veranstaltung, die Hudson immer regelmäßig durchgeführt hat. Und da ging es dann halt um bestimmte Spiele, die dann in bestimmten Modi halt gespielt wurden. Ja, und auch nach den Super Nintendo-Teilen gibt es praktisch unglaublich viele Bomberman-Teile. Also Bomberman 64 für das Nintendo 64, Bomberman Online für die Dreamcast, Bomberman für die PlayStation Portable. Also bis zum Jahre 2010 gab es praktisch einen Haufen Bomberman-Teile und dann wurde es um Bomberman erstmal wieder relativ ruhig. Und das neueste Bomberman ist von 2017 Super Bomberman Air beziehungsweise von 2020 Super Bomberman Air Online. Nicht alles sind dabei klassische Bomberman-Spiele. Es gab auch Ausflüge in andere Genres. Und es gab auch gecancelte. Zum Beispiel sollte es ein Bomberman 3DS geben, welches aber schlussendlich ja gecancelt wurde. Werfen wir einen Blick in unsere allseits beliebte Trivia-Sektion.
Ja, wenn man Bomberman spielt, dann spielt man dies durchschnittlich um die 2 Stunden. Wenn man sich beeilt, schafft man es in knapp 1 Stunde 20 Minuten. Und wenn man sich Zeit lässt, dann kann man auch über 3 Stunden darin verbringen. Was die Preise angeht, die unterscheiden sich je nach Version auch noch etwas. Ja, wenn man die Cartridge Super Bomberman heutzutage holen möchte, dann kriegt man diese als Einzelstück für rund $33. Wenn man sich das Komplettpaket holen möchte, muss man allerdings schon wesentlich mehr zahlen, denn dort liegen wir schon in einem Bereich von um die $200. Und falls man nur das Handbuch seiner Sammlung hinzufügen möchte, braucht man um die $11.
Dann hatte ich ja gesagt, dass es ein Disassembly von Bomberman gibt und darauf basieren auch ein Randomizer, der praktisch ein Bomberman-ROM baut mit zufällig generierten Leveln. Ja, im Spiel selbst sind auch einige Geheimnisse versteckt. Es gibt einen Soundtest, den kann man mit aktivieren, wenn man R drückt, also die Schultertaste R, auf dem Controller Nummer 5. Jetzt fragt man sich natürlich Controller Nummer 5. Moment, ja, wenn ich das Multipad an dem Controller-Port 1 angeschlossen habe, dann habe ich dort praktisch 4 Controller dran, weil das ja der Multipod an sich ist ja so eine Art Mehrfachadapter, eine Mehrfachsteckdose für Controller-Ausgänge. Und auf dem zweiten Controller, der sozusagen dein Controller Nummer 5 ist, kann ich dann damit das Soundtest-Menü aktivieren. Ansonsten geht das auch alternativ natürlich zum Beispiel über einen Action-Replay-Code. Daneben gibt es ein Debug-Menü und im Spiel enthalten auch einen entsprechenden Debug-Font, der auch geladen wird, der dann im Debug-Menü ist und eine Reihe von ungenutzten Paletten im Spiel. Es gab auch einige weitere Sachen, die ungenutzt im Spiel waren. So gab es 2 ungenutzte Level, die halt nie das Licht der Welt erblickten. Und das mit dem Unterschied für den unentschieden Bildschirm, der ist auch in beiden ROMs, also in der internationalen, in der japanischen Version vorhanden. Jede Version nutzt dann halt bloß den anderen, also den sie entsprechend dann nutzen möchte. Wenn man nochmal einen Blick auf das Mehrspieler wirft, man kann wirklich in Bomberman mit bis zu 4 Spielern an einem Super Nintendo spielen. Und dafür wird besagter Multitap, also dieser Adapter wie eine Mehrfachsteckdose, benötigt. Und der wurde halt damals mitgeliefert. Und später hat Hudson auch nochmal ein Multitap 2 herausgebracht, der entsprechend dann auch verkauft wurde für Spieler, die das nicht hatten, beziehungsweise auch für Super Nintendo Spieler, die das Multitap auch unterstützen. Das waren um die 50 Super Nintendo Spieler, die das gemacht haben, den meisten davon Sportspiele. Und diese Beschränkung auf 5 Spieler, die man sozusagen hat mit einem Multitap und einem fünften, jetzt nicht bei Bomberman, da werden softwaremäßig nur 4 unterstützt, aber in der Theorie kann man am Super Nintendo sozusagen bis 5 Spieler theoretisch unterstützen. Aber das ist keine technische Beschränkung, weil man kann einfach noch ein zweites Multitap an den zweiten Port anschließen und kann dann Super Nintendo Spiele entwickeln, die bis zu 8 Spieler unterstützen. Und genau das wurde auch getan, das werden wir auch entsprechend verlinken.
Wenn man sich die ROM-Hacks ein wenig näher betrachtet, wird man schnell feststellen, während es für die anderen Teile, also von Super Bomberman, welche gibt, sieht es beim ersten Teil eher mau aus und im zweiten Teil gibt es dann ROM-Hacks für die versteckten Stages, die man dann freischalten kann. Soweit zu den ROM-Hacks. Kommen wir zu den Retro-Achievements. Achievements kennt man ja so von diversen Spielen, unter anderem auch von der Plattform Steam. Das sind so kleine Errungenschaften, die der Spieler im Spiel freischalten kann. Wenn er zum Beispiel in einem Jagdspiel sehr viele Tiere tötet, dass er dann der Großwildjäger wird. Und das Gleiche gibt es dann durch die Unterstützung diverser Emulatoren für noch ältere Spiele, in dem Fall hier SNES-Spiele. Bei Super Bomberman gibt es 36 davon, von denen wir allerdings nur 3 nennen wollen, um einen kleinen Einblick darin zu geben. Das Achievement Supreme Bomber bekommt man, beziehungsweise wird freigeschaltet, wenn man sich das Feuer-Upgrade holt, also es im Spiel einsammelt. Daneben kann man die mehr oder minder zweifelhafte Errungenschaft freischalten eines ineffizienten Bombers. Diese bekommt man, wenn man 50 Bomben in einer Stage oder mehr nutzt und explodieren lässt. Und das letzte, das Achievement Golden Bomber, bekommt man, wenn man die Stage von 1-1 bis 6-8 einmal komplett durchspielt, ohne ein Leben zu verlieren. Da wir beim Durchspielen schon sind, schauen wir uns ein wenig näher die Speedruns an. Was ist denn die schnellste Geschwindigkeit, die bisher erreicht worden ist? Die schnellste Zeit bei den Speedruns beträgt 13 Minuten und 52 Sekunden. Ganz knapp dahinter auf Platz 2 nur 5 Sekunden langsamer mit 13 Minuten und 57 Sekunden. Und dann noch knapper dahinter mit einer Sekunde, also 13 Minuten und 58 Sekunden auf dem dritten Platz. Wenn man die Anzahl der Stages betrachtet, ist das doch recht eindrucksvoll, das gesamte Spiel innerhalb von 13 Minuten und 52 Sekunden durchzuspielen. Schauen wir uns das Handbuch an. Es ist recht kurz, besteht aus 14 Seiten, in denen die Steuerung beschrieben wird, der normale als auch der Battle-Modus kurz angerissen wird und es gibt einen Überblick über die Battle Stages, also es sind dann verschiedene Bilder der jeweiligen Stage im Handbuch abgedruckt. Und weiterhin werden dann noch die Items und ihre Eigenschaften beschrieben. Es gibt eine ganz kurze Sektion mit so kleineren Tipps, wenn man das so bezeichnen möchte. Also wirklich nur so einen Satz und diese ergeben sich eigentlich aus dem logischen Menschenverstand. Zuletzt sind dann noch ganz kurz ein paar Seiten für Notizen und anderes, was man sich notieren möchte. Wie wurde denn das Spiel zu damaliger Zeit aufgenommen, also bewertet? Kam es eher gut oder kam es eher schlecht an?
Ja, wenn man sich die Bewertung anschaut, dann hat man da unterschiedlichste Bewertungen für Super Bomberman, also von 100 Punkten bis 40 Punkte ist da alles vertreten, wobei die 40 Punkte in dem Fall eher ein Ausreißer sind, also so, dass das gute Mittelfeld der Bewertung bewegt sich so zwischen 80 und 100 Punkten. Zum Beispiel hat die Zeitschrift Total aus Deutschland im August 1993 80 Punkte vergeben. Und auch damals haben sie halt schon gesagt, dass dieser Mehrspielermodus, ja, der macht halt richtig Spaß und ist für die SNES-Besitzer genau das Richtige. Der aktuelle Softwaremarkt, also ASM, hat im Januar 1994 gesagt, dass die Musik doch ganz sehr ziemlich doll nervt und hat trotzdem 83 von 100 Punkten vergeben. Und Die 100 Punkte kommen von The Video Game Critic aus dem Jahr 2000. Wenn man sich die letzte zeitgenössische Kritik, die wir hier haben, mal anguckt, das ist von Power Unlimited aus dem Januar 1994 und die haben 96 Punkte vergeben. Daneben hat Super Bomberman einige Awards gewonnen. Game of the Month bei Electronic Gambling Monthly. Und er wurde auch im Game Informer Magazine unter die Top 100 Spieler aller Zeiten gewählt. Und ja, da sind wir dann auch irgendwie schon bei unserer Meinung. Also meine persönliche Meinung, es macht halt unglaublich Spaß. Und im Gegensatz zu der Kritik, die wir da gerade hatten, ich mag diese Musik und sie kann dann beim Spielen auch wirklich stundenlang laufen. Das ist völlig in Ordnung. Ich finde es ziemlich cool, dass man den diesen Battle-Modus, den Kampfmodus auch gegen den Rechner spielen kann. Ja, und dass man den Rechner gegen sich selber spielen lässt, das ist natürlich irgendwie witzig, aber macht dann eher wenig Spaß, weil man halt nicht mitspielen kann. Und mit Freunden dann zusammen ist es halt ein echt cooles Partyspiel an der Konsole. Ja, Felix, wie sieht's bei dir aus?
Ja, du meintest ja gerade, dass das mit der KI zwar nett ist, dass vier NPCs, also vier KIs gegeneinander spielen können, aber davon man nicht viel hat. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, doch, also mir persönlich hat das immer Spaß gemacht, irgendwie KIs gegeneinander antreten zu lassen. Aber das ist immer sehr lustig, wie sie sich dann verhalten. Was die Musik angeht, stimme ich dir zu. Die ist also aus meiner persönlichen Meinung wirklich wundervoll. Also passt gut rein, untermalt das Ganze. Und da kann ich die Kritik absolut nicht verstehen. Beziehungsweise generell, wie man dem Spiel nur 40 Punkte geben kann. Meint es zwar, das ist ein Ausreißer, aber trotzdem. Also das finde ich einfach ungerechtfertigt. Man ist wirklich in dem Spiel schnell drin. Es sind ja auch nur 2-Minuten-Runden. Es macht viel Spaß, man wird gepackt und es ist auch so rasant aufregend. Persönlich habe ich daran gute Erinnerungen als Partyspiel. Also wenn man da zu viert hockt und sich gegenseitig in die Luft jagt. Das kann schon die eine oder andere Freundschaft, naja, ein wenig belasten, aber es lohnt sich durchaus. Also es ist wirklich ein Klassiker, den man vielleicht mal ausprobieren sollte, falls man ihn nicht kennt. Und wenn man die Gelegenheit hat, insbesondere mit 4 Menschen zu spielen.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info@snescast.de. Ansonsten könnt ihr gerne auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alles weitere dazu und rund um den Podcast findet ihr unter snescast.de. Tschüssi!
Ciao!